Meine Freunde, wir haben darum gebetet, dass der Geist Gottes unter uns wirksam wird, dass Gott gegenwärtig ist, auch an diesem Nachmittag. Und deshalb wollen wir uns jetzt vor unserem Herrn beugen und stille werden. Jeder für sich, jeder möge seinem Herrn sagen, was ihn freut, was ihn belastet und was ihm Not macht und was er von dieser Versammlung erwartet aus der Hand unseres Gottes. Wir wollen stille werden und nach der Stille wird uns Rainer Dick, der Landeswart und Evangelist aus Sachsen, im Gebet leiten. Wollen wir uns beugen, gemeinsam beugen vor unserem Herrn und stille sein.
Herr Jesus Christus, du bist der Einzige, der wirklich hineinschauen kann in unser Herz. Und du bist auch der Einzige, der das Recht dazu hat. Du bist der Einzige, dem wir das gestatten können, weil du uns liebst. Ich möchte dich jetzt darum bitten, dass du durch dein Wort zu jedem persönlich kommst. Rede hinter unsere Fassaden und zeig uns, wer du bist und welche großen Dinge du tust. Mach uns froh an diesem Nachmittag. Amen.
Meine Freunde, ich denke, es ist wie bei dem ersten großen christlichen Pfingstfest in Jerusalem. Da war ein buntes Völkchen versammelt, Parther und Meder und Elamoniter und Leute aus Mesopotamien und aus Judäa und wo sie überall herkamen. Wir sind vielleicht hier so etwas wie Klein-Jerusalem, aber wir sind auch ein gutes Gemisch von Leuten aus vielen Bezirken und Regionen und Ländern. Da sind die Freunde aus den neuen Bundesländern, besonders aus Sachsen, Thüringen und Vogtland. Und das sind die aus den alten Bundesländern und schließlich viele Ausländer. Darf ich mal kurz aufzählen? Norwegen ist vertreten, Ungarn ist vertreten, Afrika, England und Papua-Neuguinea. Und wo ihr auch immer her seid, meine Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Fest im Namen des CVM Bobbengrün. Und wir möchten uns miteinander wünschen und das erbitten, dass der Geist Gottes auch heute Nachmittag an uns wirkt. Aber eine Frage drängt sich mir doch auf. Wo sind jetzt diejenigen, die zum ersten Mal zur Pfingsttagung nach Bobbengrün gekommen sind? Die sollen sich mal bitte melden. Ich finde es großartig, dass es so viele sind. Und meine Freunde, ihr seid ein Zeichen dafür, dass die Pfingsttagung kein auslaufendes Modell ist. Es geht weiter, wir haben Perspektiven nach vorne. Und ihr seid zugleich ein Zeichen für die Politiker unter uns, dass man den Pfingstmontag nicht abschaffen darf. Pfingsten ist und bleibt ein entscheidendes Fest. Und weil wir bei der Politik sind, zitiere ich unseren Bundespräsidenten. Wir sind ja so stolz, dass er aus Bayern stammt und er kann gute Reden halten. Und in einem Buch hat er geschrieben, wenn ich mich 7 Tage lang mit der Politik befasse und dann einmal einige freie Stunden habe, dann will ich dasselbe nicht noch einmal hören, zumal wenn es verdünnt ist. Dann möchte ich das Kontrastprogramm hören. Ich möchte die Welt nicht nur horizontal, sondern vertikal sehen. Hat er nicht recht, unser Bundespräsident? Es geht heute am Pfingsten um die Kontrastbotschaft unseres Gottes. Wie wunderbar, dass in all den 50 Jahren durch vollmächtige Zeugen ausgerichtet worden ist. Und heute Nachmittag haben wir im Besonderen drei Leute, die uns das Kontrastprogramm Gottes ganz neu nahe bringen wollen. Einmal Konrad Eisler, Stiftsprediger in Stuttgart, bei uns in Bayern und woanders natürlich auch sehr beliebt. Er versteht es auf eine ganz neue und andere Art, das alte Evangelium nahezubringen. Dann Dr. John Lennox. Wir haben ihn heute früh schon in der Predigt gehört. Er ist Mathematikprofessor. Er rechnet aber nicht nur mit Zahlen, er rechnet mit dem lebendigen Gott. Und er ist ein Mann, dessen Worte abgedruckt werden in Zeitungen und der eingeladen wird in Fernsehstudios. Und als die Wende gewesen ist, ist er mal in Russland irgendwo zu einer Uni eingeladen worden. Er sollte einen Vortrag über den Glauben halten. Man gab ihm einen kleinen Raum mit 20 Sitzplätzen, aber 500 Studenten und Professoren sind gekommen. Der Mann, der muss doch wohl was zu sagen haben. Und dann ist unter uns Kay Gaunt aus Mexiko. Sie wohnt in Baden und ist bekannt und beliebt als Evangeliumssängerin. Wir haben heute früh schon die Freude gehabt, sie zu hören. Sie war auch beteiligt bei Progrist 95 und eine Zeitschrift hat geschrieben von ihr und ihrem Mann, sie seien Mutmacher mit flotten Tönen. Also wir dürfen freudig in diesen Nachmittag hineingehen. Es erwartet uns viel Gutes und Schönes und es soll alles zum Lobpreis Gottes gereichen. Aber bevor jetzt die drei, von denen ich sprach, zum Zug kommen, noch ein paar Sätze zur Geschichte dieser Pfingsttagung. Das muss ja wohl kommen, wenn man 50 Jahre Pfingsttagung vom Grün feiert. Aber ich will es kurz machen. Ich hänge es an drei Personen auf. Es gab hier einen alten Mann, einen Vater Karl Sommermann. Das war ein Mann des Gebetes. Er hatte 23 Enkel und einer davon war Hans Hegel. Und er hat im Gebet darum gerungen, dass alle 23 zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Und es gab mal eine Situation, da konnte er sagen, 17 gehören jetzt schon dem Herrn Jesus und für die anderen bete ich noch. Und dieser Karl Sommermann hatte irgendwo da hinten ein Grundstück mit einem großen Stein. Das war nicht der Stein des Anstoßes, sondern der Stein des Gebetes. Und da hat er sage und schreibe, welche eine Ausdauer, sage und schreibe, 23 Jahre lang gebetet um eine Erweckung in Bobbengrün und im Frankenwald, dass Menschen sich bekehren lassen durch die Kraft Jesu, durch den Heiligen Geist und dass neues Leben entsteht. Und nach 23 Jahren hat Gott sein Gebet erhört. Und eine ganze Reihe von Leuten hier aus dem Frankenwald, besonders aus Bobbengrün, ist zum lebendigen Glauben gekommen. Es entstand ein Jugendkreis, ein neues Loben, ein neues Beten in dieser Region. Und das war die Grundlage, meine Freunde, für die spätere Pfingsttagung. Und damit nenne ich einen zweiten Namen, Martin Klotz. Er war ein junger Mann, der aber immer krank gewesen ist. 17,5 Jahre lag er im Bett und hatte ein Rückenmarksleiden. Und er war trotzdem immer ein heiterer Mensch geblieben. Und junge Männer aus Münchberg und aus Naila haben ihn sonntags besucht. Dann haben sie miteinander gebetet, die Bibel gelesen, Jesuslieder gesungen. Und in seinem Lieblingslied stand der Satz, ach, es wäre zum Weinen, wenn kein Heiland wäre, aber sein Erscheinen bracht den Himmel her. Und dann sagte dieser kranke 17,5-Jährige, es wäre doch schön, wenn ihr mal alle zusammenkommen würdet am Pfingsten, wenn die Vögel singen und die Blumen blühen. Und sie haben ihm gehorcht. Am Pfingsten kamen 36 junge Männer nach Haueisen und damit hatte die Pfingsttagung begonnen. Und 1923 waren es schon 225 junge Männer, die zur Pfingsttagung nach Haueisen gekommen sind, darunter auch unser Hegelshans, der Vater der Pfingsttagung in Bobbengrün. Und ihm ist es dann zusammen mit seinen Brüdern eingefallen, wir könnten doch nach Bobbengrün einladen zum Pfingstfest. Und das haben sie 1946 zum ersten Mal getan. Und es kamen bereits über 400 Gesamtteilnehmer und über 1000 noch einmal dazu bei der Festversammlung. Und dann lief das jetzt über die 50 Jahre. Der Vater Hegel hat nie große Reden hier gehalten, aber er hat immer die Einleitung gegeben zu diesem Pfingstfest. Er hat sozusagen das Sprungbrett gebaut und die Redner brauchten dann nur noch springen. Und er war so froh und so überzeugt von Jesus, dass der Funke auch auf die Versammlung übergesprungen ist. Und dem Hans Hegel ging es um die Reinheit der Beziehung zu Jesus. Es hat mich tief bewegt, als ich erfuhr, dass er vor 10 Jahren, als er das letzte Mal hier das Grußwort gesprochen hat, den Heinrich Kemner mit in die Stube hineingezogen hat und mit ihm sprach. Und Heinrich Kemner hat später berichtet, es war eine Beichte. Er hat Sünde bekannt und abgelegt und Kemner durfte ihm die Vergebung zusprechen. Ja, es ging ihm um die Reinheit der Beziehung zu Jesus bis zum Ende. Und ich möchte damit abschließen, dass ich noch einmal darauf hinweise, was Hans Hegel einmal geschrieben hat, dass wir hier den Segen Gottes in Bobbengrün erfahren dürfen, das hängt mit dem Gebet unserer Väter zusammen. Sie haben gesät und gepflanzt und wir dürfen ernten. Und dass wir auch heute Nachmittag ernten dürfen, darum wollen wir jeder für sich unseren Herrn bitten. Aber jetzt wollen wir gemeinsam singen, zusammen mit den Posaunen, wie ärmlich wäre unser Gesang, wenn die Bläser nicht da wären. Und auch wenn die Schirme aufgespannt sind, wir singen umso kräftiger zum Lob Gottes. O komm, du Geist der Wahrheit. Lied Nummer 11.
Danke ganz herzlich für den Beifall, den ich eben bekommen habe. oder nicht? Ach so, dem gebe ich K-Gaunt weiter. Es ist einfach schlimm, wenn man kein Sänger ist. Wenn die den Mund aufmachen, kriegen sie Beifall. Und wenn sie wieder zumachen, kriegen sie auch Beifall. Und bei Pfarrern ist umgekehrt, wenn sie aufmachen, dann gähnen die Ersten. Und wenn sie zumachen, sagen sie, sagt er denn endlich jetzt Amen. Wenn ich wieder zur Welt komme, bitte ich meinen Gott, lass mich ein Sänger werden. Doch musikalisch bin ich eigentlich schon. Ich dachte wenigstens, früher spielte ich Klavier und Geige, aber weil ich immer die zweite Geige spielte, spiele ich heute nur noch ein einziges Instrument. Musik habe ich gar nicht angefangen, singen habe ich gar nicht angefangen. Einmal habe ich gesungen und da hat mir einer gesagt, du ist dein Großvater eine Krähe gewesen. Ich habe mich heute ganz aufs Posaunen verlegt, Freunde, viele wissen es, wenn ich auspacke, packen alle anderen ein. Und deshalb habe ich es gleich gar nicht mitgebracht. Ich habe die Bibel mitgebracht, die packe ich aus. Und dort klingt es so wie Posaunenschall. Petrus in seiner Pfingstrede in Apostelgeschichte 2 heißt es, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen und auf den Namen Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Sie hörten Wunderbares. Sie verwunderten sich. Sie erlebten damals ein Wunder. Wer Pfingsten sagt, sagt Wunder, liebe Freunde, auch heute. Wer Pfingsten sagt, sagt Wunder. Nur, was ist denn eigentlich ein Wunder? Die Historiker sagen, das Stadtschloss in Babylon sei ein Wunder gewesen. Das siebte Weltwunder überhaupt. Nebukadnezar II., der größte und bedeutendste König der Chaldäer-Dynastie, der baute nach seinen großartigen Siegen über die Nachbarschaftsvölker in verschwenderischer Pracht für seinen Schwarm Semiramis ein wunderbares Schloss. Was man nicht alles für seinen Schwarm tut, auch wenn er nur Iris oder Doris heißt. Er steckte ihr nicht nur einen Ring an den Finger, er setzte ihr nicht nur ein Krönchen auf das Haupt, sondern er baute für sie einen Killesberg, ein blühendes Barock, eine IGA, eine internationale Gartenausstellung mit wunderbaren hängenden Gärten. Babylon, das ist ein Wunder, sagen die Historiker. Und die Kirchenleute sagen uns, Lourdes, Lourdes sei ein Wunder. 4 Tage, nachdem diese junge Bernadette Servo diese Erscheinung hatte, da floss doch das lebendige, anscheinend lebendige Wasser aus dieser Grotte. Und schnell wurde eine Kirche gebaut, dann eine Basilika, schließlich eine unterirdische Pilgerkirche. Und jährlich kommen 2 Millionen Pilger, darunter 250.000 Kranke und Krüppel, die sich alle an diesem Heilwasser gesund trinken wollen. Lourdes ist ein Wunder, sagen die Kirchenleute. Und die CVDMer, die sagen, Bobbengrün. Bobbengrün ist ein Wunder. Hier, wo sich nicht nur Fuchs und Haas gute Nacht sagten und ihre Hagen schlugen, sondern dort war auch Hegels Hans hier wohnte, der nicht nur einen warmen Ofen in seiner Bäckerei, sondern auch ein warmes Herz für diesen Jesus hatte. Und so haben wir es gehört, der zog hinaus und lud ein, 400 kamen, heute mögen es ein paar Dutzend mehr sein. Bobbengrün, das ist ein Wunder, sagen die CVJMer. Ein Wunder ist etwas Spektakuläres. Ein Wunder ist etwas Aufsehenerregendes. Ein Wunder macht Schlagzeilen. Und wer mit diesem Wunderbegriff in der Pfingstgeschichte das Wunder sucht, der wird sich sehr schwer tun. In Jerusalem, da gab es auch eine Burg, die herodianische Burg, aber von einem Weltwunder sprach überhaupt niemand. In Jerusalem, da gab es auch ein Heilwasser, das Mineralwasser von Bethesda, aber ein wunderbares Wasser war das gleich gar nicht. Und Tagungen, Versammlungen gab es auch, aber Wunder beileibe keine Wunder. Wer Wunder in Jerusalem sucht, wird sie so nicht finden. Gottes Wunder sind nicht vom Theaterdonner begleitet. Gottes Wunder machen keine Schlagzeilen. Gottes Wunder finden im Abseits statt bis heute. Gottes Wunder finden im Abseits statt. Das war schon an Weihnachten so. Der König der Welt wurde nicht in der VIP-Suite des Fünf-Sterne-Hotels geboren, sondern im Stall einer Karawanserei. Und das war am Karfreitag so. Dieser Mann starb nicht auf dem Marktplatz, sondern draußen auf der Müllkippe. Und das war an Ostern so. Dieser Herr durchbrach nicht die Todeswand inmitten der Stadt, sondern in der Nachtstille. Und das ist an Pfingsten nicht anders. Wer das Wunder an Pfingsten sucht, der darf nicht die vollgeschöpften Straßen von Jerusalem absuchen, sondern der muss hinausgehen zu einem der vielen Lehrhallen, die an den Tempel angeschlossen waren. Und dort saßen Leute zusammen zum Singen, zum Beten. Und dann brach sich das Wort. Und das ist das Wunder. Dann brach sich das Wort Bahn. Immer dann, liebe Freunde, wenn das Wort über die Lippen geht, dann ist das Wunder von Pfingsten. Immer dann, wenn das Wort in die Herzen geht, dann ist das Wunder von Pfingsten. Immer dann, wenn das Wort in die Füße geht, dann ist das Wort, das ist Wunder von Pfingsten. Und dem wollen wir jetzt noch einmal etwas nachdenken. Wenn das Wort über die Lippen geht, schauen wir bei dem, der vorne in dieser Lehrhalle stand. Er war ja gerade nicht auf den Mund gefallen, dieser Petrus. Sein Meister litt oft genug an seinem fixen Mundwerk. Und damals im Garten Gethsemane bekam er sogar eine auf seine große Klappe, als er zu sehr mit dem Säbel durch die Gegend fuchtelte. Aber dann wurde er ganz klein und hässlich und mickrig. Damals, als diese Magd im hohepriesterlichen Palast zu ihm kam und sagte, du gehörst doch auch zu diesen Jesus-Jüngern. Und er sagte, Entschuldigung, den Typ kenne ich überhaupt nicht. Entschuldigung, mit diesem Mann habe ich überhaupt nichts zu tun. Entschuldigung, vom Christentum weiß ich überhaupt nichts. Und dann krähte der Hahn und dann verschanzte er sich mit seinen Kameraden hinter den Türen und war nicht mehr zu sehen und sagte, kein Sterbenswörtlein mehr. Und dieser Verdruckte und dieser Verängstigte und dieser verstörte Petrus, der steht am Pfingstmorgen vor solch einer Menge und lässt und spricht, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden und Herr der Welt geworden. Welchen Mut hat sich dieser Mann eigentlich angetrunken, um solche Reden vom Stapel zu lassen? Welche Egotherapie hat denn dieser Mann mitgemacht, um dies auf einmal bewerkstelligen zu können? Welche seelischen Klimmzüge, welche Purzelbäume sind denn damals passiert, dass dies vonstatten gehen konnten? Nichts von alledem. Das ist das Wunder von Pfingsten, dass er kleine und verdrängte und verängstigte Menschen zum Zeugen seines Namens macht. Und dieses Wunder ist bis heute geblieben, dass dieser Herr, dieser Geist, einfache Leute zu seinen Zeugen bestellt. Immer ist das so und immer war das so. Ich denke an die Hirten von Bethlehem. Das waren ja ganz einfache Leute. Das waren Analphabeten. Die konnten nicht lesen und nicht schreiben. Ein wuchtiger Schlag mit der Schippe war die einzige Handschrift, die sie schreiben konnten. Und dann auf einmal machten sie die Flanke über diese Hirten und verkündigten, was sie gesehen und gehört hatten. Die Hirten, oder ich denke zum Beispiel an Johannes Ziegenbalg. Johannes Ziegenbalg mag all die trösten, die nicht zu den Leuchten in der Schule gehören. Sein Abschlusszeugnis lautete schwach an Leib und Seele. Das war ein Gesamtdurchschnitt von 4 bis 5. Und dieser Johannes Ziegenbalg stand auf, reiste nach Indien und schrieb die erste schwierige Grammatik für die Tamulen. Das war Johannes Ziegenbalg. Oder ich denke an den Engländer William Carey. Was für Leute sind von der Insel von drüben zu uns gekommen? Wesley oder John Knox oder Dr. Lennox, was bin ich für ein Ochs? Was sind das für Leute? Und da kam dieser William Carey, der war Schuster. Und eines Tages schob er seinen Dreifuß weg, legte den Hammer aus der Hand und sagte, ich will den Heiden das Evangelium sagen. Er ging zu seiner Kirchenleitung, wie sich das gehört. Und diese Herren, Kirchenleute, die lachten und sagten, wenn Gott etwas so Unvorstellbares gewollt hätte wie die Heidenmission, dann bräuchte er dazu keinen einfachen Schuster Gary. Gary sagte thank you und ging, kaufte sich ein Ticket und fuhr mit der Eisenbahn bis nach Indien und wurde der einen der ganz größten Missionare. Von ihm stand das Wort, the world is my parish, die Welt ist meine Parochie. Der Pfarrer von Bobbengrün sagt, Bobbengrün ist meine Parochie. Und der Dekan von, was weiß ich, von Hof sagt, Hof ist meine Parochie. Und der Bischof von Bayern sagt, Bayern ist meine Parochie. Aber der sagte, das ist mir alles zu kleinkariert. Christen denken in großen Karos. The world is my parish. Die Welt ist meine Parochie. Gott will jedem die Zunge lupfen, damit er zum Zeugen an seinem Platz wird. Jedem Jugendkreisleiter, der schon lang die Andacht gesteckt hat, weil die jungen Leute nur noch am Kicker- und Lumpenfußball interessiert sind. Jedem Schüler, der schon lang mit den Wölfen heult, weil er sich nicht mehr gegen die Klasse stemmen will. Jeder Vater, der nicht mehr zu Tische betet, weil sich die heranwachsenden Söhne über Tischgebete mokieren. All denen soll die Zunge gelupft werden. Stumme Hunde sollen wieder fröhliche Zeugen werden. Und immer, wenn in der Schule oder im Betrieb oder irgendwo dieses Wort über die Zunge geht, dann ist das Wunder von Pfingsten. Das ist das eine. Und das zweite, wenn das Wort durch die Herzen geht, dann ist das Wunder von Pfingsten. Schauen wir jetzt nicht nach vorne der Predigte Petrus, sondern schauen wir auf die, die damals zuhörten, so wie sie. Predigthörer sind ja Leiden gewohnt, nicht wahr? Predigthörer sind Leiden gewohnt. Einer sagte mir, wenn die Leute während einer Predigt auf die Uhr schauen, mach dir nichts draus. Nur dann pass auf, wenn diese Leute plötzlich ihre Uhren abmachen und schütteln und an die Ohren halten, dann sag schnell Amen. Predigthörer sind Leiden gewohnt. Einmal geht es über den Kopf hinweg, als wohne man auf einem anderen Stern. Das andere Mal geht es in ein Ohr hinein und zum anderen Ohr hinaus. Man hat ganz anderes im Ohr. Manchmal geht es sogar in den Kopf, aber dann kommen wieder die anderen Gedanken. Und manchmal geht es sogar unter die Haut. Aber nach einigen Tagen ist es wieder vergessen. Und damals war es ganz anders. Es ging nicht nur über den Kopf, nicht nur ins Ohr hinein, es ging nicht nur unter die Haut, sondern es ging durchs Herz. Genauer übersetzt heißt es durchbohrte das Herz. Das war nicht ein Streifschuss, das war ein Blattschuss. Da wurde gelöchert, da wurde geschossen, da wurde getötet. Da starb der Hochmut, der meint, auf diesen Gott nicht angewiesen zu sein. Da starb der Gleichmut, der meint, dass man weder Gott noch die Hölle fürchten müsse. Da starb der Kleinmut, der nicht weiß, wie er all das in seinem Leben bewerkstelligen kann. Und es starb die Schwermut, die mit der eigenen Vergangenheit nicht fertig wird. Es starb all das, was unser Leben schwer und belastend macht. Pfingsten ist Sterbetag der Schuld. Der Hofrat von Goethe aus Weimar hat sich an dieser Stelle geirrt. Er sprach von Pfingsten als dem lieblich Fest, an dem die Natur aufblühen will. Pfingsten ist das bestürzende Fest, an dem die Schuld absterben will. Und das Wort Gottes ist das zweischneidige Schwert dazu. Dieses Wort will ins Herz dringen. Aus dieser meiner Rumpelkammer der Sünde soll eine Wohnung seines Geistes werden. Aus dieser Höhle der Angst soll ein Schacht des Lichtes werden. Aus diesem Behälter der Hoffnungslosigkeit soll eine Quelle neuen Geistes werden. Das kann der Heilige Geist an diesem Nachmittag bei dir bewirken. Du musst nicht mit schwerem Herzen nach Hause gehen. Du musst nicht mit betrübtem Herzen nach Hause gehen. Du musst nicht mit deinem ewigen belasteten Herzen nach Hause gehen. Es gibt dieses erneuerte Herz durch den Heiligen Geist, wenn wir darum bitten, komm, o komm, du Geist des Lebens, wahrer Gott von Ewigkeit, deine Kraft sei nicht vergebens, sie erfüll uns jederzeit, so wird Geist und Licht und Schein in dem dunklen Herzen sein. Darum geht es, so wird Schein in deinem Herzen sein. Immer, wenn dieses Wort ins Herz geht, dann ist das Wunder von Pfingsten. Und zum Dritten können Sie Ihre Schirme zusammenklappen. Sehen Sie. Immer wenn das Herz in die Füße geht, wenn das Wort in die Füße geht, dann ist das Wort, dann ist das Pfingsten. Beobachten wir es zum Schluss noch bei denen, die vorne und hinter saßen. Und bei denen, interessanterweise, streckten sie nicht ihre Hände aus und schrien Halleluja. Diese Verzückungen gehören nicht unbedingt zu Pfingsten. Sie gingen auch nicht heim und schwärmten von der brillanten Rede des Petrus. Schwarmgeist und Pfingstgeist sind zwei Paar Stiefel. Und sie, dieser Gottesdienst endete auch nicht mit Vater Unser und Segen und Abkündigung und Opfer, sondern sie stürzten nach vorne, umringten den Petrus und sagten, was sollen wir denn jetzt tun, Herr? Was sollen wir denn jetzt tun, Petrus? Wir fragen immer, was sollen wir denn jetzt sein? Landeskirchlich oder freikirchlich, lutherisch oder reformiert, evangelikal oder liberal, Liebenzell oder sonst eine Sekte. Sehen Sie, so sagen die mir. So sagen die mir. Darauf kommt es doch gar nicht an, wo wir Mitglieder sind und welche Mitgliedskärtchen wir bei uns tragen. Sondern die fragten, was sollen wir jetzt tun? Sie wollten die Konsequenzen aus diesem Pfingstgeschehen ziehen. Muss ich jetzt zu Hause anders reden? Muss ich die Ehe in Ordnung bringen? Muss ich mit meinen Kindern anders verkehren? Muss ich das Geld anders ausgeben? Was muss denn anders werden? Jedes Mal, wenn das Wort ins Herz bricht, dann geht es eben auch in die Füße. Und Petrus sagte ganz schlicht, tut Buße, kehrt um, geht heim in die Gemeinschaft. Vielleicht sind sie müde geworden. Vielleicht bist du müde geworden, einen Kreis zu besuchen. Dorthin schickt er seine Leute. Damals war die Geburtsstunde dieser Gemeinschaft Jesu Christi. Gott hat sie erhalten durch die Jahrhunderte durch. Und er sorgt, bis er wiederkommt, dass die Pforten der Hölle es nicht überwinden können. Dahin musst du gehen. Und dort über der Bibel wirst du es erleben, dass dieses Wort dir hilft, über die Lippen zu gehen, ins Herz zu gehen und in die Füße zu gehen, dich aufzumachen. Müssten heute nicht wieder 3000 Leute sich aufmachen und neu in die Gemeinde und Gemeinschaft gehen? Ich habe zum Schluss einen einfachen Wunsch. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Pfingstfest, an dem Sie Ihre blauen Wunder erleben. Amen.
Bei solcher Botschaft hört man zu, auch wenn es ein bisschen regnet. Christenmenschen müssen ohne dies in den Tränen sein. Jetzt wollen wir antworten auf das, was wir gehört haben, mit Lied Nummer 12. Jesus, wir sehen auf dich. Und wem es nicht so beschwerlich ist, der kann sich vielleicht mal dazu erheben. Dann kann man umso besser, umso kräftiger singen. Wollen wir mal probieren, ob wir die Posaunen übertönen können. Jesus, wir sehen auf dich, Lied Nummer 12. Danach Dr. John Lennox und Kay Gaunt.